Startups investieren wollen und die Führung.
Willkommen zurück bei Angels of Deutschland. Wir sprechen heute zum Thema Impact Investment und ob das Ganze überhaupt aus wirtschaftlicher Sicht etwas taugt für Business Angels, vielleicht auch am Rande sogar für Gründer. Und wir sprechen mit René Wienholz.
Hallihallo.
Hallihallo. René, du wirst dich nie so beschreiben, deswegen tue ich das. Ich glaube, du bist der bescheidenste, unaufgeregteste Barockmensch, den ich überhaupt kenne. Weil die wenigsten wissen ja, oder nur diejenigen, denen du das erzählst, dass du nicht nur eine Vergangenheit hast als Technologie-Top-Manager mit Jahrzehnten in der Führungsspitze von Strato, dem großen europäischen Hoster, sondern dass du auch eine Vergangenheit hast als Tanzmusikproduzent, Tanzmusik-DJ in Ibiza, Barbetreiber, Gastronom, natürlich dann Business Angel, da wird es wieder ein bisschen normaler, und das Ganze unter einem Hut verbringst, der eigentlich ganz normal aussieht. Ja? Also ein Barockmensch, ein Mensch mit so vielen bunten Federn an sich, da stellt man sich immer vor, dass der irgendwie von Kopf bis Fuß tätowiert und gepierst ist. Aber nein, ja, wer dich auf der Straße, begegnet, wird denken, ach, das ist aber mal ein netter, normaler Mensch. Dabei bist du das gar nicht, wie ich weiß. Und weil wir uns schon so lange kennen, kenne ich sowohl die Geschichte von dir, wie du vor allem eigentlich Technologe warst, technologiegetriebener Manager und auch andere Technologen unterstützt hast. Du hast lange als Mentor auch, oder bist es eigentlich immer noch für viele Startups, unterstützt Teams, bei denen du dich engagierst und bei denen du investiert bist. Und dann gab es aber einen Moment vor einigen Jahren, in der du deinen Fokus ganz geplant und sehr konsequent und unter Einsatz all deiner Mittel in den Bereich Impact, und zwar namentlich Impact Investments, verschoben hast. Und deswegen ist natürlich meine erste Frage, warum? Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Denn man hat ja manchmal den Eindruck, dass die Leute, die sich normalerweise mit Impact beschäftigen, haben eigentlich schon ein ganzes Leben beim World Wildlife Fund oder bei Greenpeace hinter sich, waren schon ihr ganzes Leben lang Atomkraftgegner, Fridays for Future Protagonisten. Also für die war es schon immer ein Thema, was sie ihr ganzes Leben lang begleitet hat. Viele von denen haben entsprechend auch keinen kommerziellen oder Technologie-Hintergrund, so wie du. Du hast all das und hast trotzdem oder vielleicht genau deswegen diesen Stier bei den Hörnern gepackt. Warum? Wie bist du dazu gekommen? Was soll das?
Gute Frage. Also erstmal vielen Dank für die Einführung. Ich stelle mich jetzt so ein bisschen vor, weißt du, wenn du sagst, ich bin so ein barocker Mensch. Kennst du diese schönen Barock-Perücken,
die man sich immer so.
Nein, also ich habe keine Barock-Perücke, sondern eher eine sportliche Kurzhaarfrisur. Dennoch kommt in dem Gedanken, mich mit dem Impact Investing zu beschäftigen, auch so ein bisschen der Business Punk in mir durch. Also irgendwie mal Grenzen ausloten, was anderes machen und dahin gehen, wo es weh tut. Denn ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Kerndefinition der Impact Investing, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Was bedeutet das denn eigentlich? Es geht ja darum, in Unternehmungen zu investieren, die möglichst auf eine zählbare Art und Weise ökologisch oder sozial was Positives für die Welt tun. Da nimmt man so, da gibt es so ein Rahmenwerk, das nennt sich die SDGs, die Sustainable Development Goals, ist Teil der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, beschreibt so ein bisschen die 17 größten Herausforderungen der Menschheit. Also ich sage mal, Unternehmen, die sich dieser Aufgabe annehmen oder eines dieser Felder annehmen, stehen da im Mittelpunkt. So, jetzt komme ich zurück auf deine Frage, warum habe ich mich da engagiert? Ich war ja schon Business Angel seitdem ich irgendwie wieder aus den USA, also irgendwie 2004, 2005 irgendwas in dem Dreh, habe dann investiert. Wir haben ja auch gemeinsame Investments, daher ist das auch was Schönes. Und vor, ich glaube, so ungefähr 10 Jahren, muss so 2013, 2014 oder so gewesen sein, kam in den ersten Inkubator- und Accelerator-Programmen, wo ich auch Mentor war, so die ersten For-Profit-For-Impact-Ideen auf. Unter anderem haben wir beide auch in eine investiert, nämlich in Senjovo, denen wir erstmal erzählen mussten, dass sie eigentlich ein Impact-Startup sind, weil das war noch gar keine Begrifflichkeit zu der Zeit. Diese Startups an sich, also erstens finde ich es ziemlich gut, dass, ich bin kein Baumumarmer, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich komme nicht aus der Ecke Greenpeace oder sonst irgendwas, sondern ich komme rein aus der Business-Ecke und glaube, dass es ein erfrischend anderer Ansatz ist, wenn nicht Leute, die sagen, ach, das finde ich aber süß und toll und naja, da gebe ich auch mal einen Euro rein, sondern dass ich sage, nee, ich komme aus der Investment-Ecke, möchte mich aber primär dem widmen, dass ich in Unternehmen investiere, die gerade diese Herausforderungen angehen. Und da schwingt natürlich ein klassisch betriebswirtschaftliches Motto mit, nämlich, das sind ja die größten Herausforderungen der Menschheit. Wenn das die größten Herausforderungen der Menschheit ist, ist da ein Bedarf. Und wo ein Bedarf ist, ist ein Markt. So, das ist die Idee, die dahinter steht. Das heißt also, wie kann man bestimmte Sachen kann man im Übrigen nicht for profit umsetzen, aber viele Sachen davon kann man for profit umsetzen. Und in der Zeit habe ich mich sehr viel mit diesen Unternehmen beschäftigt, die es übrigens schwer hatten, finanziert zu werden, weil das Thema Impact und Impact Investing mindestens zu der damaligen Zeit, aber teilweise heute noch, belegt war mit dem, naja, das sind die Lama-Poly-Träger, die da alle quasi mit irgendeiner verquasten Business-Idee um die Ecke kommen und überhaupt nicht wissen, wie sie Geld verdienen wollen, aber jetzt wollen sie alle Geld haben, so getreu dem Motto, ich tue was Gutes, also gib mir Geld verdammt nochmal. Aber so ist es ja nicht. Zumindest nicht mit den Unternehmen, mit denen wir damals zu tun hatten. Aber die hatten es trotzdem schwer, also du bist zu den VCs gegangen, die haben gesagt, bleib mir mit den Lama-Poly-Trägern weg, die sind hinter ihrer Mission hinterher, aber nicht hinter meinem Geld. Und dann bin ich zu den Stiftungen gegangen und die Stiftungen haben gesagt, ja, super Impact, finde ich total toll, aber bitte nicht for profit. Erstens, wir müssen so konservativ wie möglich unser Geld anlegen. Dazu zählen definitiv nicht Startups-Investments. Und zweitens, wenn wir dann doch mal Millionen-Exit machen, dann kommen wir steuerlich in Teufelsküche, weil die uns dann eine Gewinnerzielungsabsicht unterstellen. Und so habe ich mich dann mit ein paar Leuten zusammengetan, habe gesagt, okay, das kann ja nicht sein, dass die nicht finanziert werden können, deshalb, weil sie gut sind und for profit sind. Und das lief dann eigentlich ganz gut und zwar eigentlich besser. Jetzt kommen wir auf den Punkt, das ist glaube ich auch so ein bisschen der letzte Satz zum Abrunden, warum bin ich ein Fan davon geworden, weil es eigentlich besser läuft als die Standard-Investments, die ich vorher gemacht habe.
Aha, aha.
Der Hintergrund ist folgender. Jeder weiß ja, in so Startups zu investieren ist ja Business on Steroids. Ne? Also dieses ganze VC-Business, jeder muss ein 10x erreichen und. Das stimmt auch irgendwie, aber gleichzeitig auch nicht, weil es natürlich damit abhängt, was man annimmt, was man in so ein Unternehmen rein investieren muss. Und wenn ich so ein mittelständisches Geschäftsmodell habe, das nicht mit dem klassischen Hockeystick startet, also mit der Kurve, die irgendwann ganz schnell und steil bergab geht und dann World Domination.
Bergauf.
Bergab. Danke. Ja, stimmt. Bergab ist vielleicht auch irgendwann drin, aber meistens geht es ja erstmal in der Planung bergauf. Jedenfalls, diese Hockeystick-Kurven, die kommen ja aus dem Grunde, weil man den VCs vorlegen möchte, ja, Mensch, du kannst damit ganz, ganz viel Geld verdienen. Wenn man aber so klassische Businessmodelle nimmt, die so eher, sag ich ja, ich will in 3 bis 5 Jahren Geld verdienen und von da aus entwickeln wir es mal weiter, also wie sage ich immer, so ein leicht überlineares Wachstum zeigen, die haben einen Vorteil, man muss zu Anfang nicht, also meistens nicht so viel Geld investieren. Damit tragen die nicht so viel Risiko. Ich verliere als Investierender nicht so viele Anteile der Zeit, in der das Unternehmen wächst. Und deshalb sterben weniger Unternehmen auf diesem Weg, weil sie nicht sozusagen, naja, viele Businesspläne werden sehr, sehr stark hochgedreht. So lange, bis sie VC-fähig sind. Und dann wurden sie halt eben hochgedreht, weil man halt denkt, na, ansonsten gibt ja mir keiner Geld. Nur dann wird man relativ früh enttäuschen. Das heißt, man liegt sehr früh unterhalb der eigentlichen Planerwartung. Das passiert sehr, sehr häufig. Und das guckt man sich als VC vielleicht mal, keine Ahnung, 3, 4, vielleicht 5 oder auch 6 Quartale an. Aber danach sagt man, nee, der nächste bitte. Und lässt das Unternehmen aktiv sterben. Und das ist weniger der Fall, wenn ich halt weniger Geld zu Anfang brauche, beziehungsweise einfach die Dynamik, die ich eingeplant habe, nicht so da bin, dann kommt weniger Enttäuschung.
Das ist ja mal eine überraschende Einsicht, die mir noch nie jemand so gesagt hat und über die wir vielleicht bei anderen Gelegenheiten mal viel ausführlicher sprechen müssen, weil so habe ich das noch nie gesehen. Das sage ich dir, weil wie man es ja oder wie ich es normalerweise sehe, ist, dass, also du kannst recht haben, dass das Risiko nicht so hoch ist, weil der Geschäftsgang ein anderer ist, aber das zieht natürlich nach sich, dass zum einen vielleicht der Exit nicht so attraktiv ist, das heißt, du hast dann halt eben auch nicht die Entlohnung für dein hohes Risiko, nämlich die 10, 20, 50-fache und zum anderen hast du halt eben auch langsames Wachstum bedeutet halt natürlich auch, keine Ahnung, langsamer Wertzuwachs und vor allem auch in diesem Segment ja häufig dass wenig Geld eingenommen wird. Also das ist zumindest mein Vorteil, das kannst du ja gleich entkräften. Aber viele von den Impact-Unternehmen leben ja sehr lange eher von Zuschüssen, von Zuwendungen, weniger davon, dass tatsächlich einzelne Menschen oder Firmen schlagartig 1 Million, sagen wir mal, Software-Lizenzen von irgendetwas kaufen oder einer Community beitreten und auf einmal eine riesige Reichweite bilden. Ist das kein Problem, dass halt sozusagen Impact nach den Metriken des klassischen Geschäfts die, sag mal, Erwartungen nicht erfüllen kann oder beziehungsweise die kommerziellen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Investment nicht erfüllen kann?
Na, das würde ich jetzt nicht generell sagen. Also es gibt sicherlich, ich würde es mal vielleicht anders einteilen. Ne? Es gibt No-Profit-Bereiche, die einfach nur No-Profit betrieben werden können. Ich sage mal, keine Ahnung, wenn du den Panda-Bären rettest, der Panda-Bär wird dir niemals Geld dafür bezahlen können. Das ist halt jetzt irgendwie ein bisschen doof. Daher wird sich jemand anders darum kümmern müssen, das Ganze mit Geld zu versorgen, wenn man das machen möchte. Aber das ist natürlich eine Seite. Das heißt No-Profit. Dann gibt es bestimmte Bereiche, die man irgendwie nur, sagen wir mal, bis auf eine schwarze Null treiben kann oder so very low-profit Geschäfte sind. Das ist der Kern, an den die meisten Menschen denken. Und ja, da gibt es auch durchaus viele von. Und das ist auch jetzt nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, das ist ja, ich meine, das Unternehmen soll ja schließlich eigentlich der Unternehmung dienen. Ne? Also es ist ja eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe. Nur aus einer Investorinnenperspektive finde ich, ist das natürlich weniger attraktiv. Klar, das ist schon so. Jetzt kommen wir aber darauf, auch da gibt es Mittel und Methoden, solche Unternehmen zu finanzieren. Ich will jetzt nicht zu technisch werden. Es gibt Möglichkeiten, Finanzierungen zu tranchieren, mit sogenannten katalytischen Kapital zu arbeiten. Das heißt, sogenannte First-Loss-Pieces einzuarbeiten in Kapitalmarktprodukte zum Beispiel, die den Unternehmen dann zugutekommen. Und damit könnte man auch privates Geld anlocken und da auch For-Profit-Investoren anziehen. Aber das ist eine Spezialdisziplin, das muss man auch sagen. Ist aber auch wichtig, weil viele dieser Geschäftsmodelle gerade eben Geschäftsmodelle sind, wenn ich so sage, die dahin genau investieren, wo es echt wehtut. Also warum sind die denn meistens Low-Profit? Weil sie entweder marginale Zielgruppen haben, ja, das eine, oder sehr, sehr hohe Risiken mit sich bringen. Also ich, keine Ahnung, zum Beispiel in Subsahara-Afrika irgendwo investieren muss, was natürlich nicht einfach ist. Auf der anderen Seite ist es wichtig, das zu tun, weil da muss das Geld hin, weil wir müssen Migrationsgründe verringern und. Also das sind so ein bisschen die Ideen, die dahinter stehen. Dann kommen wir auf den letzten Teil, den For-Profit-Teil. Und der For-Profit-Teil, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, das sind ganz normale Unternehmungen, die im besten Sinne einfach die Marktchancen, die sich entsprechend daraus ergeben, Lösungen bereitzustellen für diese 17 SDGs, für die Sustainable Development Goals, ergreifen. Und das sind ganz normale Startups. Da schaut man dann auch ganz normal drauf und sagt, ist das ein gutes Geschäftsmodell? Ja. Und wenn man ein weiteres Filterkriterium ist, das muss mindestens ein Impact-Kriterium erfüllen, erfüllt es das auch noch? Ja. Gut, dann investiere ich da rein. Also das ist so meine Segmentierung.
Wie würdest du denn ungefähr beim Blick auf, ich meine, das lässt sich natürlich wahrscheinlich in Wirklichkeit nicht machen, aber würdest du sagen, dass wenn du dir das gesamte Impact-Investment-Umfeld oder halt auch in deinem Umfeld einfach die Opportunities dir anschaust, die Menge, die du siehst, wie ist denn da die Verteilung? Ist die 30-30-30 oder ist die irgendwie 70-20-10 oder ist die, keine Ahnung, was würdest du sagen? Wie viele gehören zu diesem letzten Segment zum Beispiel, die tatsächlich for profit und gleichzeitig eine soziale Komponente haben und wie viele gehören am anderen Ende zu denen, die tatsächlich nur den Panda-Bären monetarisieren müssten?
Also ehrlich gesagt, den echten Non-Profit-Teil habe ich nicht so wirklich im Blick, weil das ist ja jetzt kein klassisches Investment. Ja, da würde man eher eine Stiftung sein, die Grants rausgibt oder. Also das sind, die muss ich einfach komplett mal rauslassen. Wenn ich mal den zumindest von schwarze Null bis deutlich For-Profit-Teil sehe, der kommt sicherlich aus einem eher No-to-Low-Profit-Bereich, aber ich sehe in den letzten Jahren einfach auch immer mehr For-Profit-Ideen, sehr, sehr gute For-Profit-Ideen, die sich immer mehr Platz in diesem Segment verschaffen. War es vielleicht noch vor, ich würde mal sagen, vielleicht 5 Jahren oder so, waren es vielleicht noch 70% oder so, die eher so Low-to-No-Profit waren. Dann sind es heute vielleicht nur noch 50-50. Also das kann man, kann man, ja, also es werden immer mehr echte For-Profit-Ideen, ist auch klar, weil sich bestimmte Märkte einfach ergeben. Also mittlerweile, es lohnt sich mittlerweile, Plastik aus den Meeren zu fischen. Mhm. Es lohnt sich mittlerweile, sich zum Beispiel um soziale Themen zu kümmern, weil wir haben einfach kein Pflegepersonal und. Und plötzlich rücken die Dinge, die die Gesellschaft nicht mehr leisten kann oder die wirklich einen echten Marktwert bekommen, ja, mehr in den Mittelpunkt und schon hast du mehr Geschäftsmodelle. Und das ist also logisch. Also es ist, vieles wird auch de-risked, also viel von dem, was Low-Profit vorher war, wo man halt sagt, da muss man viel Risiko abpuffern, wird auch mit weniger Risiko versehen, weil sie sich zum Beispiel mittlerweile in Common Technology verwandeln. Common Technology kann man auch nicht sagen, aber zumindest mehr, wenn es zum Beispiel um Air-Capture-Technologie geht. Mhm. Also Air-Capture heißt also CO2 wieder aus der Luft holen mittels technischer Maßnahmen. Das ist kein Commodity, das ist immer noch klar, da muss man auch noch viel Forschung reinstecken, aber das kommt immer mehr in den Commodity-Teil. Das heißt, da braucht man nicht mehr diejenigen, die sagen, ich mache jetzt einfach meinen Moonshot. Ja, sondern kann man sagen, nö, das ist ein gutes Geschäftsmodell, das hat sich auch schon in anderen Sachen erwiesen, da gehe ich jetzt einfach rein.
Mhm. Dieser Teil des Low-to-No-Profits. Du hast ja gesagt, dass es einfach viele wichtige Themen gibt, die angegangen werden müssen, Migration zum Beispiel. Die Frage ist jetzt natürlich, macht es für einen Business Angel Sinn, die anzugehen? Denn um überhaupt in irgendeiner Form zu investieren als VC oder als Business Angel, braucht es ja ein Exit-Szenario und halt auch einen Erlös, der über zumindest dem Zinssatz oder vielleicht auch über dem Immobilienfonds liegt, weil ansonsten ist man ja kein Investor, sondern Philanthrop. Mhm. Würdest du, also wenn ich jetzt neu im Markt bin als Business Angel, ich habe noch nicht investiert, mich interessiert das Thema Nachhaltigkeit, aber ich möchte halt eben in diese Falle nicht reinfallen, dass ich de facto mein Geld spende, anstelle es zu investieren. Würdest du sagen, dass man trotzdem als Angel sich in diesem Bereich engagieren kann oder sollte? Gibt es da überhaupt Exit-Szenarien? Arbeiten darauf auch diese Low- oder No-Profit-Sachen hin? Oder sagst du ganz klar, was ja das Naheliegendste wäre, dieses wachsende Segment der Firmen, die Technologie, kommerzielle Technologie, aber eine Nachhaltigkeitskomponente haben, das ist das Segment, auf das man achten muss, weil nur dort auch überhaupt auf solche wirtschaftlichen Prozesse hingearbeitet wird, wie halt eben der Verkauf und die Wertsteigerung und der Profit, den alle daraus schlagen.
Das ist eine Frage, die sogar ein bisschen komplexer zu beantworten ist. Ich fange erstmal damit an, mit der Exit-Orientierung. Gerade in dem Impact-Bereich hat sich durchaus die Diskussion durchgesetzt, wollen wir überhaupt Investorinnen und Investoren haben, die exit-orientiert sind?
Oder gibt es denn andere überhaupt, die nicht vom Staat oder von Steuergeldern finanziert? Welche Investoren sind es denn, außer die großen Philanthropen, die sagen, ich bin Spender? Weil das ist man dann ja de facto.
Nee, ist man nicht.
Ist man nicht?
Nö. Es gibt Modelle. Also jede oder jeder, die jetzt gerade zuhört, kann ja gerne auch mal recherchieren. Also es gibt verschiedenste Modelle. Es gibt das sogenannte Verantwortungseigentum und Ähnliches. Also sogenannte Stiftungsmodelle, die für Investoren und Investoren vorsehen, dass, ja, wie soll man sagen, also im Grunde ein gewisses Earnout stattfindet, dass man vorher im Grunde wie eine Art Multiple festlegt und dann halt ein Earnout passiert bis zu einem gewissen Punkt. Muss man natürlich auch sehr stark darauf achten, ist das Geschäftsmodell überhaupt tauglich, in einer absehbaren Zeit Gewinne einzufahren, auch in einer signifikanten Höhe, dass ich dann auch entsprechend ausgezahlt werden kann. Aber das geht. Also man sollte nicht sagen, das ist ein Konzept, was man völlig vom Tisch weht. Es ist nur die Frage der Frist. Aber Christoph, da gucke ich dich auch an, auch wir haben Unternehmen im Portfolio, die durchaus kleine Stubenhocker sind. Ne? Also da passiert auch nichts. Das ist halt nun mal so. Und,
ist das ein Bug oder ist das ein Feature? Ich möchte ja sagen, dass es ein Bug ist. Weil man geht ja normalerweise als Investor nicht in Unternehmen rein, von denen man von vornherein weiß, zumindest klassischerweise nicht,
ja.
dass das jetzt halt irgendwie für die nächsten 10 Jahre vor sich hin dümpelt.
Korrekt, deshalb hat man auch ein Portfolio. Also ich meine, das ist ja auch die Frage, wenn ich Impact-Investor bin, habe ich ja genauso ein Portfolio. Und auch da streut sich ja das. Ich kann zum Beispiel bei einem einen, ich gebe zu, ich habe noch nicht in ein Verantwortungseigentumsunternehmen investiert. So, das habe ich noch nicht gemacht. Ich kenne aber genügend Leute, die das tun. Die sagen halt, naja, natürlich ist jetzt mein Portfolio nicht so aufgestellt, dass ich jetzt primär solche Unternehmen da drin habe, weil ich halt eben auch noch nicht sagen kann, ob sich dieses Modell jetzt wirklich durchsetzt. Aber für mich, da kommen wir wieder auf den Anspruch der Impact-Investoren, ich versuche das mal, ich mache das mal, weil ich investiere dahin, wo es halt auch mal Neuland gibt. Und ich glaube, dieses Abenteuer muss man dann machen, um auf den zweiten Teil der Frage zurückzukommen. Also ja, auf was sollte man sich dann konzentrieren? Es ist, wenn man jetzt einsteigt, aufgrund der doch etwas höheren Komplexität des Einarbeitens in die Thematik, ist ja auch eine enorme Bandbreite. Ne? Also wenn ich mich jetzt nicht beschränke, dann ist das von ich rette die Ozeane bis hin zu
Elektromobilität
und alles mögliche, Wasserversorgung und soziale Themen. Und
Wärmepumpen.
Ich würde natürlich immer hergehen und sagen, zum Beispiel für mich, ich gucke mir halt viel an, was so technologisch ist. Ist ja klar, da komme ich her. Und insbesondere, ich würde also immer darauf schauen, erstens, welche eigene fachliche Kenntnis habe ich. Aber das trifft ja auf das allgemeine Investieren auch zu. Ne? Dass man irgendwie aus seinen, man hat ja als Angel-Investor jetzt nicht einen ganzen Stab von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt für mich arbeiten und Analyst spielen. Das habe ich ja nicht. Das heißt, ich muss das selbst erfassen können, selbst beurteilen können. Daher spielt die eigene fachliche Eignung eine Rolle. Aber dann würde ich hergehen und sagen, okay, wenn ich zum Beispiel im Bereich der Technologie unterwegs bin, was sind denn zum Beispiel eher Common Technologies, die so ein bisschen in diese Nachhaltigkeitsrichtung gehen? Also als Beispiel im Photovoltaikbereich oder Windkraftbereich oder Elektromobilität und so. Also das, wo ich jetzt irgendwie ein Gefühl davon habe, das bewegt sich sowieso gerade in den Mainstream rein. Aber das hat trotzdem noch den Anspruch, irgendeine richtig neue Ecke zu machen, die vielleicht, jetzt kommt gerade die Nadel zum Ausschlag bringt, wirklich deutlich mehr Leute aufs Fahrrad zu bringen, deutlich mehr Leute aufs Auto verzichten zu lassen, deutlich mehr Leute einfach, keine Ahnung, dass sie keine Gasheizung mehr brauchen und. Also dass man dann halt sagt, okay, das ist vielleicht jetzt noch nicht der ganz große Schritt, das ist jetzt nicht, ich investiere in Solarcontainer in Subsahara-Afrika, ja? aber das ist auf jeden Fall schon mal relativ nah dran. Und damit kann man schon mal einsteigen. Also passt das in meine eigene fachliche Orientierung? Und ist das etwas, wo ich sage, das passt in meine eigene Impact-Definition, die mag ja für jede oder jeden auch anders sein. Und damit kann man erstmal anfangen. Und dann würde ich vielleicht, und da gebe ich dir erstmal recht, vielleicht von exotischeren Gesellschaftsformen, die angestrebt werden, da erstmal mir anschauen, wie sich das entwickelt, mich da mehr einlesen und so weiter und so fort, bevor ich da mein erstes Impact-Investment gleich zum Beispiel in Verantwortungseigentumunternehmen mache. Was ich ganz besonders sagen möchte, ich finde das eine gute Idee. Ja? Man muss halt eben nur nicht gleich ins Vollexperiment gehen, sondern erstmal ein Teilexperiment reicht auch.
Also was ich sehr gut finde, was ich, wenn ich dich recht verstehe, ist ja, und was aber vielleicht auch wirklich ein gewisser, auch eine Verschiebung irgendwie in dieser Investment-Szene braucht. Was du ja sagst, ist, der Business Angel ist und sagen wir mal, ein Portfolio hat von 10, 12, vielleicht auch nur 6 oder 8 Unternehmen, wer halt eben es überhaupt anstrebt, sein Geld in verschiedenen Unternehmen anzulegen, sollte zumindest ein Impact-Startup darunter haben.
Ja.
Und das sagst du jetzt so leicht dahin, weil mein Eindruck ist, oder so war es vielleicht auch in der Vergangenheit, dass es halt Leute gab, die sich 100% auf das Thema Impact eingeschossen haben und andere, die das auf gar keinen Fall taten, weil sie halt eben gesagt haben, nee, ich will Geld verdienen und das ist für mich vor allem eine finanzielle Anlagegeschichte. Und Ähnliches habe ich ja in der Vergangenheit auch unter den Gründern immer gesehen oder behauptet es gesehen zu haben. Es gibt die Leute, die halt in dieses Thema, wenn wir jetzt mal über die frühen 2010er sprechen oder vielleicht sogar die 2000er, es gab die Gruppe von Leuten, denen das Thema Umwelt und Soziale so nahe standen, dass sie daraus auch gerade zu dem Kapitalismus feindlich gegenübergestanden haben und von vornherein wussten, was immer ich mache, es wird mich keiner dafür bezahlen, ich kann vielleicht spenden oder einen e.V. oder was auch immer machen. Und dem gegenüber standen dann halt eben diejenigen, die in der Samwa-Schule standen, die gesagt haben, ich baue Firmen sollen Geld abwerfen, sollen halt alle Investoren glücklich machen, ich will dabei auch reich werden. So eine lange Zeit habe ich den Eindruck, standen sich diese beiden Lager auch relativ exklusiv gegenüber. Und ich glaube, sie sind immer noch nicht ganz inklusiv. Weil ehrlich gesagt, mir fehlen nämlich auch persönlich die Impact-Gründer, die sich trauen, in die richtigen, in Anführungszeichen, Start-up-Veranstaltungen reinzugehen und da ihr Business so zu pitchen unter den Leuten, die halt auch was bauen wollen. Denn die gemeinsame Identität als Gründer ist ja viel verbindender, als jetzt der Fokus sie auseinanderbrächte. Also ich habe immer noch den Eindruck, dass die eine Szene sich in Punkt A trifft und dort ihren Beifall und ihr Publikum und ihre Unterstützung findet. Und die Szene B trifft sich an Ort B und findet dort das Gleiche. Und du sagst jetzt halt eben ganz im Gegenteil, also auch für Investoren fängt es an, sich wirklich zu lohnen, sein Portfolio so aufzubauen, dass es sowohl da als auch daher kommt. Und man findet auch immer mehr Gründer, die da nicht so antagonistisch einander gegenüberstehen, sondern die, wie du es ja selber auch tust, ja, also eine Vergangenheit als ausgewiesener Wirtschaftler, Technologe, Kapitalist, wenn man so will, Manager, mit einzubringen in dieses Thema Impact, richtig?
Ja, also es gibt immer so einen schönen Spruch, es bringt nichts, wenn ein Mensch auf dieser Welt irgendwie eine ganze Strecke in Richtung Nachhaltigkeit vollständig und korrekt zurücklegt, sondern wir müssen alle, wenn wir alle ein oder zwei Schritte in die Richtung machen, dann bringt das viel, viel mehr. Und genauso sehe ich das beim Thema Angel Investing, wenn von den bestehenden Investoren und Investoren sich viele Leute dafür öffnen würden, mal zu sagen, na, vielleicht sind da ja auch nicht Baumumarmer dabei und sich auch diese Geschäftsmodelle mal genauer anschauen, da wird das eine oder andere durchaus mit einem resonieren. Also das kann von, keine Ahnung, Energy-as-a-Saving-Modellen gehen bis hin zu anderen Konsumgütern, die auf eine ökologisch bessere Art, ich habe gerade irgendwie eine Sportschuhfirma, die komplett aus pflanzlichen Materialien das Zeug voll recycelbar irgendwie herstellt und mit Pfand die Schuhe übrigens versieht, damit man sie auch irgendwann wieder zurückbringt, was übrigens ziemlich cool ist. Nur so als Idee. Also ich will nur sagen, da kann man plötzlich, da findet man was. Und da glaube ich, wenn viel mehr in der Breite passiert, kann man auch durchaus mehr Geld in das Thema Impact Investing, zumindest in das klar for-profit-orientierte Impact Investing, investieren. Und je mehr Erfahrung man in diesen Bereichen sammelt und sich mit den Themen auseinandersetzt, wie messe ich zum Beispiel so eine soziale oder ökologische Wirkung, was reicht mir und so, dann kann man, glaube ich, schon einen Geschmack daran finden oder auch vielleicht keinen Geschmack daran finden, kann ja auch sein. Und dann kann man auch mehr in die Experimente gehen, egal ob es jetzt eine andere Gesellschaftsform ist, in die ich mal investiere oder ob es dann doch mal ein Investment ist, das zum Beispiel seine Wirkung in Afrika, Asien oder vielleicht sogar seinen Geschäftssitz dort hat, zu investieren. Das sind so die Ideen. Also erstmal einen Finger ins Wasser halten und von da aus weiterarbeiten. Aber das haben wir generell beim Angel Investing allgemein auch gemacht.
Ja, das stimmt. Ich hätte das gleich zu Anfang auch schon fragen können, beziehungsweise wir hätten das erwähnen sollen. Dieser Wandel in deinem Leben hin zum Thema Impact, von dem wir sprachen, der hat ja seinen Ausdruck auch darin, dass du eine neue Firma gegründet hast, nämlich Loom Impact. Und mit dieser Firma beschäftigst du dich ja genau mit diesem Segment, nämlich nicht mit Impact, sondern mehr Investment in dieses Thema zu bekommen. Vielleicht willst du doch noch kurz erzählen, wie, weil das könnte ja auch hilfreich sein, ohne große Eigenwerbung, zu wissen, dass, also auf wie man sich da verlassen kann und wo man nachfragen kann und wo man mehr Material bekommen kann. Was macht denn Loom Impact
überhaupt? Ich glaube, ich muss auch gar keine Werbung machen, weil ich glaube, die Zielgruppe, die wir jetzt hier gerade ansprechen, ist jetzt eher...
Unterschätzt du die Zielgruppe nicht?
Nein, ich will nur sagen, also es ist jetzt also ich versuche es einigermaßen kurz zusammenzufassen, wobei wir uns schon lange mal darüber unterhalten haben und ich dir auch dreimal erklären musste, was wir eigentlich machen. Ja. Wir nennen uns immer, wir sind sowas Ähnliches wie eine Impact Investment Bank. Also wir versuchen über Firmen, über Kapitalmarktvehikel, das können Fonds, aber primär halt Verbriefungen oder Anleihen, den Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen und damit diesen Unternehmen auch neue Investorengruppen zu erschließen. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn eine Firma, ich bleibe jetzt mal bei dem Thema, irgendwelche Anlagen herstellt, ne? Die halt sehr kostenintensiv sind. Und diese kostenintensiven Anlagen, die gehören auch diesem Unternehmen und so weiter. Dann suchen sie die ganze Zeit halt Equity-Investoren. Aber die Equity-Investoren sagen, ja, da muss ja richtig viel Geld investiert werden. Dann sage ich, ja, das wissen wir ja selber. Sie können, wenn sie aber zu einer Pensionskasse gehen, und sagen, Mensch, liebe Pensionskasse, wir sind ein Growth-Stage-Unternehmen, wollt ihr nicht bei uns investieren? Sein? Können wir nicht, weil wir wissen ja, wenn wir bei euch investieren, wir wissen weder, wann wir das Geld rauskriegen, noch zu welchem Zinssatz. Und wir sind eine Pensionskasse, wir müssen wissen, wann wir das Geld rausgeben, weil wir auch halt Rentnerinnen und Rentner haben, denen wir das irgendwann ganz, ganz klar auszahlen müssen und dann auch mit einer bestimmten Rendite. Das geht nicht. Wenn man das aber umstrukturiert und man nur, also die Assets aus dem Unternehmen rausnimmt, also das, was die als Anlagen haben oder als Flotte oder was auch immer, ist nur, um das mal zu symbolisieren. Wenn man das rausnimmt, hat man plötzlich ein separates Vehikel für diese Assets und findet dann plötzlich, kann sagen, da ist eine Verbriefung zum Beispiel drin. Also ich brauche jetzt irgendwie 10 Millionen Euro. Nach ungefähr 7 Jahren soll das wieder zurückgezahlt sein mit folgendem Prozentsatz. Hast du, liebe Pensionskasse, Lust dazu investieren? Nach einem Risikoassessment, klar. Hat man dann aber plötzlich die Antwort, ja klar kann ich da investieren, weil das sind Assets, die können auch durch andere betrieben werden und. Das geht, können wir gerne machen. Siehe da, Finanzierung gelöst. Also das heißt, wir machen kreatives Financial Engineering, aber ausschließlich für Unternehmen, die die SDGs befördern. Also mindestens eins dieser SDGs adressieren. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die wir machen, ist, alle diese Unternehmen generieren ja eine soziale oder ökologische Wirkung. Und diese soziale oder ökologische Wirkung, die von den Unternehmen erfasst wird, weil sie sowieso erfassen müssen, denn die Investoren interessieren sich ja auch dafür, was dieses Unternehmen neben der finanziellen Rendite auch leistet. Diese erfasste und geleistete Wirkung, diese monetarisieren wir. Das heißt, also die zertifizieren wir und monetarisieren die via, jetzt kommt ein Buzzword, ich weiß, du lachst jetzt gleich los, NFTs.
Ja, oh nein, nein, keine NFTs, bitte.
Alles, ich weiß, du hast gerade letzte Woche schon genug vom Web3 gehört. Nee, aber warum NFTs, das hat einfach einen, ich will gar nicht tief einsteigen, aber es hat einfach einen praktischen Hintergrund. Ich sage mal, wenn ich eine Datenbank haben möchte, dann programmiere ich keine, ich installiere mir eine. Und genauso hier, wir brauchen halt ein offenes Transaktionssystem, wo wir nachweisen können, wenn diese Wirkung erzeugt wird, dass wir das offen verkaufen können, dass das jemand anders entsprechend kaufen kann und dass man dann später auch eins Ende zu Ende nachtracken kann, wenn ich das gekauft habe, keine Ahnung, diese eine Tonne Plastik zum Beispiel kompensiere für mein Unternehmen über so ein NFT, dann will ich auch wissen, wo kommt das her, wer hält den Kopf dafür hin, wer hat das zertifiziert und so weiter. Und da ist auch noch ein Bildchen dabei, das heißt, ich kann es mit einem Blick erfassen. Das ist der Grund, warum wir NFTs benutzen. Und zwar, mir tut es selber manchmal ein bisschen weh, wenn ich sage, ja, es sind NFTs, aber letztendlich sind es für viele Leute einfach nur digitale Zertifikate. Ja. So. Und das ist das, was wir machen. Also wir sagen, das Eigentliche, was diese Unternehmen ja machen, ist gerade diese Wirkung erzeugen. Aber genau das können sie nicht als Produkt verkaufen und wir versuchen es als Produkt darzustellen. Das ist das, was wir machen. Und ich glaube, wenn ich jetzt 50% der Hörerinnen und Hörer fragen würde, werden sie wahrscheinlich auch nicht verstanden haben, was ich mache.
Aber hoffentlich die unter den 50, die es verstanden haben, ist vielleicht der ein oder andere, der die ganze Zeit sich gedacht hat, ah ja, genau, das brauche ich doch.
Ja.
Allerletzte Frage. Ja. Was ist zurzeit dein Lieblingsthema in diesem Segment? Gibt es zum Beispiel auch im Bereich Impact und SDGs eine aufstrebende neue Chance, dank Artificial Intelligence? Oder ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, der Durchbruch, Plastik mithilfe von Mikroben und Bazillen zu beseitigen? Oder ist jetzt der CO2-Zertifikatehandel, ist das jetzt das Ding, wo man noch einsteigen kann? Oder jetzt war in letzter Zeit ja viel in der Kritik dieser Ablasshandel für CO2-Emissionen. Geht da vielleicht noch was? Was ist zurzeit dein, wenn ich jetzt so neu an die Sache rangehe und ich will mich so ein bisschen mitreißen lassen, namentlich in dem For-Profit-Bereich natürlich, wo würdest du mich hinschicken? In welche Richtung sollte ich schauen?
Da habe ich mehrere Antworten. Also natürlich jetzt, aber da kommen wir wieder auf den Werbeblock, den ich vorher gerade gesagt habe. Wir versuchen ja gerade genau dieses Thema Zertifikatshandel. Also du hast jetzt gerade den CO2-Zertifikatshandel, der seit Januar in Kritik steht aufgrund dieses sogenannten Verra-Skandals, der mich ehrlich gesagt nicht wirklich überrascht hat. Wer sich damit beschäftigt hat, der wusste, dass das irgendwie alles ein bisschen schwierig ist, dass wir uns die Welt gerade CO2-seitig schön rechnen. Das ist sicherlich ein Thema, und das gehen wir gerade eben mit dem gerade genannten NFT-Thema ja auch an, dass wir sagen, es braucht eine menschenverständliche Transparenz, also dass man weiß, dass das woher das kommt und dass ich das selber beurteilen kann. Es darf nur um geleistete ökologische Wirkung gehen oder soziale Wirkung oder was auch immer. Und idealerweise kann das nicht nur auf CO2, sondern auch auf andere, auf Plastik, auf Water Footprint oder was auch immer angewendet werden. Das heißt, da gibt es ja auch mehrere Sachen. Das heißt, das ist durchaus für mich ein sehr spannendes Umfeld. Da gibt es auch ganz viele andere Lösungen, also im CO2-Zertifikatshandel oder generell in dem Bereich der nicht gegreenwashten Zertifikate tut sich da momentan sehr viel. Das ist das eine. Der zweite Punkt: Ich finde generell Technologien, die sich um das Plastikthema kümmern, sehr spannend. Ich nehme jetzt ein Beispiel, ohne jetzt genau für dieses Investment werben zu wollen, aber es gibt halt eben eine Firma, ich glaube, eine französische Firma, die sich darum kümmert, mit Mikroben bestimmte Arten von Plastik so zu versetzen, dass sie wieder zu Öl werden. Also dass man das wirklich wieder in normale Produkte umwandeln kann. Ja. Und solche Technologien brauchen wir, denn ich hatte am letzten Wochenende gerade mit einer Geologin gesprochen und das war die Erkenntnis des Wochenendes. Mittlerweile, es gibt in der Gesteinsforschung gibt es so verschiedene Zeitalter. Und das ist das sogenannte, weil es mittlerweile Ablagerungen in Schichten gibt, die mehrheitlich wirklich aus Plastiksedimenten bestehen, nennt man das fast schon das Plastikzeitalter. Das wird uns die nächsten 100, vielleicht 200 Jahre noch begleiten, wo mehrheitlich Ablagerungen aus Plastik gefunden werden und verdichtet werden. Ja, das Plastikozän, genau. Und daher, glaube ich, ist es ein Thema, in das ich zum Beispiel gerne mal reinschaue. Es gibt noch viele andere, aber das würde jetzt unsere Zeit sprengen.
In der Tat. Ich will noch wenigstens hinterher schieben, dass das auch immer mein Lieblingsthema ist. Ne? Also namentlich halt dafür, um den Kreis zu schließen, wenn es hier darum geht, Geld zu verdienen, dann sage ich halt eben auch Gründern immer, es hilft mir nicht, wenn ihr mir zum 100. Mal beschreibt, wie groß das Problem der Plastikverschmutzung ist. Was ich gerne hören möchte, ist, was für ein gigantischer Markt der Kampf gegen Plastikverschmutzung ist. Und das ist es ja. Es ist ja global ein Multimilliarden, ich weiß gar nicht, 50 Milliarden Markt. Also wer in diesem Bereich etwas erfindet und etwas baut, kann damit auf eine ganz klassische Art und Weise auch reich werden. Eine Riesenorganisation oder eine sehr erfolgreiche Geschäftsgründung hinstellen, und das ist dann völlig außerhalb von Philanthropie. Das ist einfach eine der Größe des Problems und des Schmerzes des Problems angemessene Lösung, für die man dann auch angemessen bezahlt wird. Und ich glaube, da geht es auch hin. Vielen, vielen Dank, René. Auch wenn wir nur am Rande auf deine, natürlich, dafür müssten wir wirklich ein anderes Format machen, deine vielfältigen barocken, ich habe noch vergessen, dass du natürlich auch ein ambitionierter Koch und Foodie bist. Also es lohnt sich in jedem Fall, mit dir zu sprechen, und ich glaube, für jeden, der verstanden hat, was ihr macht, lohnt sich es auch extrem, sich mal mit Loom Impact zu beschäftigen, zumal ihr auch immer wieder kostenlos Gründer beratet, Firmen beratet im Bereich Finanzierbarkeit und Impact. Vielen Dank, René, und viel Erfolg und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, es war mir ein inneres Blumenpflücken mal wieder, Christoph. Schönen Dank.